die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Wir haben es vorhin gehört, vor 498 Jahren ging es los mit solch einer Aktion, als Martin Luther, damals Professor in Wittenberg, zur Schlosskirche ging und seine 95 Thesen an die Tür der Schlosskirche hinnagelte als öffentliche Aufforderung zu einer Disputation, zu einer gedanklichen Auseinandersetzung darüber, was alles an der Kirche krank ist und wie die Kirche gesund werden könnte. Martin Luther wollte keine neue Kirche gründen. Ich wollte, dass seine Kirche genießt, dass seine Kirche gesund wird und Abstand nimmt von all den Praktiken, die mit dem Glauben an Jesus Christus und mit dem Leben der Heiligen nichts, aber auch gar nichts zu tun hat. Unseren Kindern sagen wir vor Weihnachten oder vor dem Geburtstag noch zweimal schlafen, dann ist es soweit. Für die Älteren unter uns kommt es auch so vor, das Jahr geht fast so schnell wie ein Tag und noch zweimal schlafen und dann ist das große Reformationsfest da. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Mich graust es schon. Ich muss denken an den Spruch eines Kollegen im Pfarramt bei dem Sommermärchen, wo er gesagt hat, kurz vor dem Finalspiel, ob wir auch gnädig gewinnen können, ob wir nicht abheben, wenn wir gewinnen. Und es wurde als Erleichterung bei vielen empfunden, dass man den ersten Platz nicht eingenommen hat. Aber mich graust es jetzt schon, wenn ich daran denke, wie man sich bejubelt und wie man sich feiert nach 500 Jahren Reformation. Die Landeskirchen und die EKD haben zig Millionen beiseite gestellt, um dieses große Fest zu feiern. Und wenn Sie nachher in aller Ruhe Zeit haben, die Muße haben, das Flugblatt zu lesen, das Sie heute bekommen haben, dann werden Sie wissen, warum es mir mulmig ist, dass wir das Fest feiern, womöglich uns feiern. Ich meine, wenn wir ganz ehrlich sind, haben wir keinen Anlass zu feiern. Wir brauchen keine Feier, wir brauchen Feuer. Wir müssen nicht zurückblicken 500 Jahre, sondern wir müssen ins Heute blicken. Die Aufgaben, die uns bevorstehen als Kirche Jesu Christi, sind so riesengroß. Wer die Hand an den Pflug legt und schaut zurück, der ist nicht geschickt zum Reiche Gottes, so sagt es Jesus. Vielleicht könnte der Rückblick uns helfen für den Ausblick. Aber was wir wirklich brauchen, ist eine Reformation an Haupt und Gliedern. Wenn wir das Fest recht feiern, an diesem Tag in zwei Jahren, dann sollte das ein Neuaufbruch sein. Dann sollte das der Wille zur Reform, der Wille zur Veränderung in unserer Kirche. Dass wir wie Martin Luther und viele anderen zu seiner Zeit das zu unserem Anliegen machen, dass unsere Kirche christuskonformer wird. Evangelium gemäßer und durchtrieben und durchseelt vom Geiste Gottes. Für die Predigt heute habe ich ein paar Verse aus dem Johannesevangelium ausgewählt, aus dem ersten Kapitel sind die Verse 15 bis 17. Dort steht geschrieben, Johannes gibt Zeugnis von ihm, nämlich von Jesus, und ruft, dieser war es, von dem ich gesagt habe, nach mir wird kommen, der vor mir gewesen ist, denn er war eher als ich. Und von seiner Fülle haben wir alle genommen, Gnade um Gnade. Denn das Gesetz ist durch Mose gegeben, die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Von seiner Fülle haben wir alle genommen, Gnade um Gnade, denn das Gesetz ist durch Mose gegeben, die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Was war das Uranliegen der Reformation? Martin Luther hatte in seinem Leben schon in jungen Jahren als Mönch fürchterliche innere Kämpfe ausgefochten. Wie kann ich vor Gott dastehen, dass er mich annimmt? Was kann ich tun? Was muss ich tun, dass Gott mir gnädig ist? Wie kriege ich einen gnädigen Gott? Und über die Jahre hinweg ist er nicht näher daran gekommen, eine Lösung zu finden, wie er einen gnädigen Gott kriegen könnte. Die Holzpritsche in seiner Augustinerzelle in Erfurt war ihm zu weich. Er legte sich auf den kalten, steinernen Boden seiner Mönchszelle, um Gott zu beweisen, wie ernst er es meint, dass er Gott gefällig sein will. Als das nicht geholfen hat, hat er seine Mönchskutte abgelegt und sich gegeißelt mit der Peitsche, als Zeichen seiner Reue, was für ein Sünder er ist, dass Gott Gefallen an ihm habe. Und er sah, wie die Dominikanermönche, Tetzel unter anderem, durch das Land gingen und Ablässe verkauft haben. Wenn die Menschen bezahlt haben, sobald die Münze in dem Kästlein klingt, die Seele in den Himmel springt, dass die Menschen das Geld bezahlten, damit sie und ihre Angehörigen, auch ihre verstorbenen Angehörigen, diese Sicherheit haben könnten, dass vom Katheder des Papstes aus versichert wird, der Mensch, der einen Ablass kauft, der hat den Ablass seiner Sünde und muss nicht ins Fegfeuer, kommt durchs Fegfeuer hindurch zum ewigen Leben. Der bekommt einen gnädigen Gott. Und Martin Luther hat gesehen, diese zwei Welten, ich versuche Gott zu gefallen und kann ihm nicht gefallen, und die andere Welt, du zahlst was und kaufst dir einen gnädigen Gott, das kann doch gar nicht zusammenpassen. Und eines Tages, vermutlich als er auf dem Klo saß, es gibt eine Randnotiz zu Römer 1, 17 in der Bibel, die er benutzt hat, ICL. Lange Zeit haben die Theologen gemeint, da würde in Clementinam stehen. Aber es steht in dem Clemensbrief überhaupt nichts, was dazu passt, zu dieser Aussage. Und Heiko Augustinus Obermann, Professor für Kirchengeschichte, als wir beide studiert haben, und Martin Hirschmüller, ihr Pfarrer, der auch im Albrecht-Bengel-Haus als Studienassistent eine Zeit lang gewirkt hat und davor als Student dort war, der hat gesagt, nee, das heißt in Cloaca, auf dem Klo, ist Martin Luther bewusst geworden, du bist nichts und du kannst nichts sein, du kannst Gott gar nicht gefallen. Auf dem Klo ist ihm das klar geworden. Und das steht da in Römer 1,17 folgende. Es ist nicht unsere Gerechtigkeit, die uns vor Gott gerecht macht, sondern die uns zugesprochene Gerechtigkeit, die Gott uns gibt. Und da begriff Martin Luther, was Gnade ist. Gnade und Wahrheit. Was ist denn Gnade? Gnade ist das, wenn ich etwas bekomme, was ich nicht verdiene. Auf der anderen Seite ist auch, wenn ich das nicht bekomme, was ich verdiene. Als Sünder, die Gott nicht gefallen können, verdienen wir die ewige Strafe. Aber Gott schenkt in seiner Gnade die Annahme an Kindesstatt. Anstelle, dass er uns verstoßen würde, nimmt er uns an als seine Kinder. Aus Gnaden seid ihr gerettet. Aus Glauben seid ihr gerettet und das durch Gnade. Allein durch die Gnade. Das war ein von vier Prinzipien, die Martin Luther begriff in der Folgezeit, nach diesem Turmerlebnis, nach dieser Erfahrung mit Gott in seiner Nacktheit entblößt, ohne irgendetwas, was ihn schöner machen könnte, als er in Wahrheit ist. Diese vier Prinzipien, die kennen wir als die vier Soli, nicht Solidaritätsbeitrag, nein. Ein anderes Soli, Solus Christus, allein Christus, sola gratia, allein durch die Gnade, sola fidei, allein durch den Glauben und sola scriptura, alleine die Schrift. Das sind die vier Prinzipien. Christus, allein er kann uns erretten. Allein die Gnade macht uns angenehm vor Gott. Allein der Glaube kann uns das erschließen. Und allein die Schrift gibt uns die Gewissheit, dass das wahr ist. Allein durch die Gnade. Als evangelische Christen wissen wir, dass wir Beschenkte sind. Jeden Tag, wenn wir aufstehen, können und sollten wir Gott danken, dass wir Beschenkte sind. Und dass seine Gnade uns neu gilt. Martin Luther hat in seinem Morgensegen begonnen: Ich danke dir, mein himmlischer Vater. Ich danke dir. Wir sind Begnadete, die dafür dankbar sein können. In unserem Text heißt es: Von seiner Fülle haben wir alle genommen, Gnade um Gnade. Das ist das Erste. Allein die Gnade macht uns angenehm vor Gott. Und dieses Gnade um Gnade, was heißt das? Wenn wir sagen Tag für Tag, dann heißt es jeden Tag. Und Gnade um Gnade, dann heißt es, wenn die Gnade mal aus wäre, dann würde die Gnade schon wieder an diese Stelle treten. Die kann man nicht versiegen lassen, die versiegt nicht. Aus seiner Fülle nehmen wir Gnade um Gnade. Das, was Jesus der Frau am Brunnen im 4. Kapitel des Johannesevangeliums gesagt hat. Wenn du wüsstest, wer ich bin, dann würdest du mich bitten, dass ich dir zu trinken gebe. Denn ich bin die Quelle des ewigen Lebens, des lebendigen Wassers. Von seiner Fülle haben wir alle genommen, Gnade um Gnade. Ist das uns bewusst? Wissen wir, was für ein Schatz das ist, jeden Tag neu wenn wir in den Tag hineingehen, ich muss mich vor Gott nicht rechtfertigen. Jesus Christus hat sein Leben gegeben, am Kreuz von Golgatha, hat sein Blut für mich vergossen, damit ich freigesprochen werde von meiner ganzen Schuld, dass Gottes Gnade mir gilt. Ist es uns bewusst, wie kostbar das ist, dass wir begnadet sind? Gottes Gnade gilt uns allen. Und Gott hat die Möglichkeit, uns diese Gnade zu geben. Einer der letzten Könige Italiens, König Umberto II., war bekannt dafür, dass er aktiv geherrscht hat. Und als er Hof gehalten hat, wurden unter anderem die Gnadengesuche der Gefangenen, die hingerichtet werden sollten. Diese Gnadengesuche hat er auch persönlich angehört. Vorbereitet wurden sie von dem Justizminister. Und eines Tages bei Hof legte der Justizminister einen solchen Gnadengesuch eines Gefangenen vor. Und als Fazit hat er unter dem Gesuch geschrieben, Gnade unmöglich, im Gefängnis zu belassen. Gnade unmöglich, im Gefängnis zu belassen. Umberto schaute sich dieses Gesuch an und sagte zu seinem Justizminister, Stift. Ja, er war verdutzt, guckte nach einem Stift und Feder und hat ihm Feder gegeben. Und da sagte Umberto zum Minister, Gnade unmöglich? Ich zeige dir, wie möglich die Gnade ist. Durchstrich das Komma und setzte das Komma ein Wort voraus. Gnade, unmöglich im Gefängnis zu belassen. Gnade, unmöglich im Gefängnis zu belassen. Gnade ist möglich. Bei Gott gibt es Gnade um Gnade. Von ihm, von seiner Fülle haben wir genommen Gnade um Gnade. Zweitens, das Gesetz ist Gesetz. Die Gnade hebt das Gesetz nicht auf. Das Gesetz ist durch Mose gegeben, schreibt hier Johannes in seinem Prolog. Das Gesetz ist gegeben, das Gesetz ist gesetzt. Und wie Paulus und Luther beide betont haben, hat dieses Gesetz verschiedene Funktionen. Als erstes zeigt uns das Gesetz, was ein gottgefälliges Leben wäre und ein Leben für die Gemeinschaft angenehm sein kann, wo jeder auf den anderen schaut und nicht nach den Prinzipien des Egoismus lebt, sondern sich an den allgemeinen Regeln und Richtlinien hält. Das Gesetz, hat Luther gesagt, gehört aufs Rathaus. Die 10 Gebote gehören aufs Rathaus. Warum? Weil diese Gebote ein friedliches Zusammenleben in der Gesellschaft ermöglichen. Auf der anderen Seite sagt er auch, das Gesetz überführt uns der Sünde. Ganz im Sinne von Paulus, der gesagt hat, wenn wir die Gesetze nicht hätten, dann gäbe es ja auch keine Sünde, weil wir nichts hätten, wogegen wir verstoßen würden. Aber die Gesetze zeigen uns, dass wir das Gesetz nicht erfüllen können. Irgendjemand schon mal schneller gefahren als die erlaubte Geschwindigkeit? keine Sorge, das bringt sie nicht in die Hölle. Vielleicht ein Bußgeld und ein paar Punkte in Flensburg, aber Sie wissen, was ich meine. Man ist mal vielleicht in Gedanken und hat es gar nicht gemerkt, dass hier eine 30er-Zone ist und nicht 50er-Zone. Und dann irgendwann, wenn es im Briefkasten landet, mit Passfoto, dann merkt man, ich habe das Gesetz nicht eingehalten. Und so ist es auch mit Gottes Gesetz. Ob wir es bewusst oder unbewusst tun, wir können das Gesetz nicht erfüllen. Und darum zeigt uns das Gesetz, dass wir Sünder sind und dass wir Gottes Gnade brauchen, dass wir seine Vergebung brauchen. Heute gibt es eine sonderbare Entwicklung im Gesetzesverständnis bei uns. Es wird heute so gut wie gar nicht mehr nach dem Schuldprinzip im Gericht gerichtet. Ich habe mit verschiedenen Richtern gesprochen. Wann Sie das letzte Mal nach dem Schuldprinzip ein Urteil gefällt haben, Sie haben mich ganz entsetzt angeguckt. Ja, wir haben neue Auffassungen von Recht und Gesetz. Wir finden immer einen Weg, wo beide Seiten sich einigermaßen richtig behandelt fühlen. Und das passt zum Gleichschaltungsprinzip, das sich bei uns breit macht, in vielen Bereichen des Lebens, unter anderem in der Gender-Ideologie. Alles wird gleichgeschaltet. Nichts mehr ist richtig, nichts mehr ist falsch. Nichts mehr ist an sich gut, nichts mehr an sich schlecht. Wenn es passt, dann trag's. Wenn es Spaß macht, dann tu's. Jedem Kind sein Luftballon, ja, auf Schwäbisch. Bei Gott ist es nicht so. Auch wenn wir heute nicht mehr in Kategorien von Schuld und Sühne denken, wenn die Strafe, die einer für die Tat, die er begangen hat, aus gesellschaftlicher Sicht nicht mehr Sühne ist, sondern erzieherische Maßnahme zur Wiedereingliederung in die Gesellschaft, dann heißt es noch lange nicht, dass Gott sich unserer Denkweise angepasst hat. Bei Gott gilt noch Schuld. Und darum gilt auch bei Gott noch Sühne. Und weil Jesus Christus für uns gesühnt hat, brauchen wir die Folgen unserer Gesetzlosigkeit, unserer Sünde nicht befürchten. Wir können uns auf die Gnade berufen. Das Gesetz ist gesetzt. Allein durch die Gnade, das Gesetz ist gesetzt, und drittens und letztens, Gnade und Wahrheit gehören zusammen. Die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden, nicht bekannt gemacht, nicht einmal gekommen, sondern geworden. Haben Sie sich schon mal gefragt, warum es im Alten Testament nicht so thematisiert wird mit der Gnade? Die Gnade gab es nicht. Die Gnade ist mit Jesus Christus geworden, als er Mensch geworden ist, zu uns gekommen ist in unserer Welt, unser Sein an sich genommen hat, sein göttliches Sein abgelegt hat und für uns den Weg ans Kreuz gegangen ist, um für unsere Schuld zu sühnen, unsere Vergebung zu bewirken. Da entsteht die Gnade, dass Gott in seinem Herzen diesen Wunsch von Anbeginn der Schöpfung an hatte, das bezweifle ich nicht. und die Spuren der Gnade, der Vorauseilenden, kann man auch im Alten Testament erkennen, aber immer im prophetischen Sinn auf Jesus Christus hin. In ihm ist die Gnade geworden, auch die Wahrheit. Im Sinne der heutigen Rechtsprechung und des Rechtsbegriffs gibt es auch eine radikale Änderung im Wahrheitsbegriff. Sie lesen es in der Zeitung, Sie hören es in den Medien, sehen es im Fernsehen. Es wird immer von meiner Wahrheit und von deiner Wahrheit gesprochen. Wie wenn die Wahrheit etwas Beliebiges wäre und nur ein Empfinden wäre. Der moderne Mensch denkt, nur was ich für wahr halte, ist dann auch für mich wahr. Und Jesus Christus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Er selbst, die personifizierte Wahrheit, die Wahrheit ist mit Jesus Christus geworden. Und die Wahrheit, die dort wird, ist die Wahrheit, die Martin Luther in der Reformation mit anderen zusammen entdeckt hat beim Lesen der Heiligen Schrift, dass wir verlorene Sünder sind, dass wir es nicht verdienen, vor Gott stehen zu können, dass aber Gott in seiner unendlichen Liebe zu uns, seinen Geschöpfen, einen Weg geschaffen hat, dass das, was zusammengehört, auch zusammenkommt, Gott und Mensch. Und das ist die Vorbotschaft. Das Evangelium von Jesus Christus, das, was zusammengehört, darf auch zusammenkommen. Gott und Mensch, die durch die Sünde voneinander getrennt wurden, können durch die Vergebung und durch die Gnade wieder zusammenfinden. Wir erleben es in unserer Zeit, wie Bonhoeffer in seiner Zeit es auch erlebt hat, dass es zwar vielleicht keine monetäre Inflation gibt, aber es gibt eine Inflation des Gnadenbegriffs. Sie wissen, was Inflation bedeutet. Statt 23 Cent für ein Freilaufhühnerei zahlt man vielleicht 5.000 Euro in der Inflationszeit. Das Geld hat keinen Wert mehr. Durch die Inflation wird alles aufgeblasen. Nach dem Zweiten Weltkrieg, am Ende ist mein Vater durch manche Schuppen und Räume gelaufen, Knie und Hüfte tief gewadet durch Scheine. Reichsmark. Man hätte das mit dem LKW fortfahren müssen zur Bank. Es war wertlos. Vielleicht gibt es noch ein paar unter uns, die die Währung 48 erlebt haben. Die Inflation der Gnade bedeutet, man redet viel davon. Alle Menschen sind gut angesehen bei Gott. Alle Menschen werden gerettet. Alle Menschen, die Allversöhnung, alles wird sich in Wohlgefallen auflösen. Und was ist diese Gnade wert? Bonhoeffer hat gesagt, gar nichts. Durch die billige Gnade wird die Gnade wertlos. Nur wo ich weiß, was meine Schuld ist, hat die Gnade auch einen Wert. Und wenn es zu einer Reformation an Haupt und Gliedern in unserer Kirche kommen kann und soll, dann wird es nur über diese Schiene kommen können, dass wir, wie es in der Liturgie am Anfang dieses Gottesdienstes gehört haben, auf dem Weg der Buße. dass wir unserer Schuld wieder bewusst werden, dass wir zerbrechen über den Weg, den wir gegangen sind in unserer Kirche in den letzten 100 Jahren. Wie wir auf weiten Strecken auch versagt haben, das Evangelium von Jesus Christus den Menschen weiterzugeben. Nur durch die Buße darüber wird Gott einen Neuanfang schenken können. Nur wo wir das aus Gnade, aus wahrer, echter, erlebter Gnade, das erleben, wird etwas Neues entstehen können. Das ist die Wahrheit. Die Wahrheit Jesu Christi über unser Leben und unsere Welt. Amen. Wir singen das nächste Lied. Thank you.